Deutschlandfunk. Freistil.
Beethovens Ode an die Freude. Ein wahrer Lobgesang auf ein beglückendes Gefühl, auf den Triumph des Guten über das Böse, feuertrunken, Götterfunken. Bombast und Pathos. Nicht nur in der Klassik, auch im Pop macht der Götterfunke feuertrunken. Miguel Ríos mit A Song of Joy aus dem Jahr 1970.
God, sing a song of joy, for peace shall come, my brother.
Hier treffen zwei Welten aufeinander. Locker interpretierte Popmusik und streng komponierte Klassik. In beiden Aufnahmen aber rauscht es im analogen Vinylgeknister. Warum auch nicht? Muss Musik machen oder Musik hören immer perfekt sein? Die Fehler in der Musik, die Abweichungen, die Dissonanzen, die akustischen Unschärfen, ob unabsichtlich oder absichtlich, sind sie nicht das gewisse Etwas in der Welt perfekt produzierter Musik?
Oder an den Fehler über den Reiz musikalischer Unschärfen. Ein Feature von Andi Hörmann.
Der Fehler in der Musik, da gibt es so viele Facetten. Zunächst denkt man natürlich an den Verspieler, ja, Leute, die beim Konzert am Klavier vielleicht oder auf der Geige spielen, die sich verhauen, die daneben greifen, die falsche Töne liefern und so weiter. Und natürlich gehört dazu auch der Aussetzer, dass man also vergisst, welches Stück man gerade an welcher Stelle spielen soll. Aber es führt in der Musik der Fehler viel, viel, viel weiter. Es gibt den Fehler schon in der Komposition, dass Komponisten einfach beim sich vertan haben. Es gibt den Fehler des Hörers, der Hörer also, der unaufmerksam ist und sich seine Gedanken macht, während er doch eigentlich gut zuhören soll. Es gibt den Fehler in der Tongebung, bei den Geigen zum Beispiel dieses etwas unangenehm ins Ohr gehende Kieksen. Bei den Blasinstrumenten der schlechte Ansatz, der dann verhindert, dass das Instrument sofort anspricht. Und es gibt dann natürlich auch den Fehler, der kunstvoll verarbeitet wird. In der neuen Musik ist das besonders oft der Fall, dass man gerade an diesen Rändern der Tongebung forscht nach neuem Material.
Die Musikwissenschaftlerin Christiane Tewinkel von der Universität der Künste in Berlin. Im Seminar Verhauen, Vergeigt, Verkiekst hat sie sich mit der Kulturgeschichte des musikalischen Fehlers auseinandergesetzt. Und jetzt, psst, Aufmerksamkeit. Nur wenn wir ganz Ohr sind, hören wir sie auch, die Götterfunken. Der zum göttlichen Mysterium erhobene Funke. In den Worten von Friedrich Schiller macht der Götterfunke aus Bettlern Fürstenbrüder. In der Musik mag er den Laien zur Kunst inspirieren oder auch zum Fehler. Denn die musikalischen Unschärfen folgen einer ganz eigenen Ethik.
Musik hat immer Recht und ich kann versagen.
Es gibt keine Regel in der Musik, auch wenn die Herrschaften einem das versuchen einzubläuen.
Nur wenn man riskiert, dass man Fehler macht, kann man auch irgendeine Neuerung finden. Wenn ich den Fehler wage, was ich die ganze Zeit tue, übertreiben, übertreiben, übertreiben in jegliche Richtung, dann mache ich viele Sachen, die künstlerisch nerven. Aber vielleicht springt die ein oder andere Sache raus, die dann auch meinetwegen den neuen Sound definiert.
Die Perfektion wird mit dem schiefen Ton zur Farce. Die schräge Melodie, die schüttere Harmonie, sie sind nicht Teufelswerk, vielmehr göttliche Komödie. Denn ihr, die ihr zweifelt, ihr werdet im Fehler den Fortschritt erkennen. Lassen wir uns vom Gesang der Sirenen verführen. Lauschen wir den Dissonanzen, die seit jeher unseren Alltag durchziehen. Zurück in der Menschheitsgeschichte, zurück zum Urgeräusch, dem Meeresrauschen, dem Windpfeifen, dem Donner. Dominium Terrae. Der Mensch macht sich die Erde untertan. Er isoliert aus dem Geräusch den Klang, schichtet Töne zu Melodien, spannt Harmoniebögen und produziert das Wunder der Musik, den Zauber der Komposition. Die Dissonanz, der schräge Klang, die akustischen Unschärfen sind dabei kein lästiges Übel, sondern schärfen den Blick, lassen die Ohren spitzen. Die Instrumentalpädagogin Adina Mornell von der Musikhochschule München hat sich auf einem Symposium mit dem Fehler in der Musik beschäftigt.
Ich erfahre über den Fehler etwas über meinen Umgang mit dem Stück. Ich erfahre etwas über meine Aufmerksamkeit, über die Ablenkung, die ich erlebe, über neue Ideen, die ich habe beim Stück, die dazu führen, dass vielleicht die Finger was anderes spielen, als ich dann eigentlich gewollt habe. Diese Art von vermeintlichen Fehlern sind notwendig für das Lernen, denn wenn ich immer nur perfekt spiele, habe ich gar keine Möglichkeit, etwas zu verbessern.
Durch die Interpretation legt der Mensch mit Hilfe des Musikinstruments sein Empfinden in die vorhandene Komposition. Im ständigen Kampf mit der Perfektion. Egal ob Laie oder Profi am Instrument, jeder kennt die Erfahrung nur zu gut. Töne, die nicht passen, Akkorde, die daneben gehen, Harmonien, die nicht klingen. Doch haben sie nicht auch bisweilen etwas Schönes? Die Fehler in der Musik? Lassen sie einen nicht ganz Ohr sein? Sind sie nicht der tongewordene menschliche Makel? Welch ein Engelsgesang, ein wahrer Kanon aus Götterfunken. There is love in you. Du bist von Liebe erfüllt, heißt es 2010 in dem Stück Angel Echoes. Eine einzelne Textzeile in einem Track des Londoner DJs und Produzenten Kieran Hepton alias Fortet, zusammengeschnipselt aus digitalen Samples. Schnippschnapp in der Computersoftware, zickzack in Musik verpackt. Der digitale Schnitt, der sollte aber doch eigentlich in zeitgemäßen Musikproduktionen nicht hörbar sein. Doch im Dubstep von James Blake wird er sogar zum herausragenden Stilmittel. Wie ein scharfkantiges Blatt Papier reißt ein Pianoakkord als verrauschtes Sample ab. In dem Stück I Only Know What I Know von 2010. Schon 20 Jahre zuvor, in den 1990er Jahren, werden zerhackstückte Klänge zu einem Musikgenre hochstilisiert. Klicks and Cuts nennt sich eine Spielart der experimentellen elektronischen Musik, in der der digitale Schnitt zum zentralen Element wird, zum Klangmuster eines sanften Klicken und Klacken. Um das Frankfurter Musiklabel Mill Plateau entsteht eine Szene, deren Markenzeichen das Klick-Klack im Schnitt digitaler Musikproduktionen wird. Es ist die Zeit der immer günstiger werdenden Laptops und Notebooks, auf denen sich mit der entsprechenden Software ganz einfach zu Hause Musik produzieren lässt. Es entsteht ein neuer Musikertypus, der sogenannte Bedroom Producer, der Schlafzimmerproduzent. Klänge sind überall. Über kleine, tragbare Aufnahmegeräte lassen sie sich ganz simpel einfangen. Zudem wird Musik im MP3-Format immer einfacher zugänglich, lässt sich am Computer ganz einfach weiter bearbeiten und zu Klangcollagen schichten. Der kanadische Techno-Produzent und DJ Marc Leclerc alias Akufen verarbeitet etwa hunderte von Samples aus Popsongs zu einer Art Cut-Up-Techno. Die fehlerhafte Bedienung, bewusst oder unbewusst, von elektronischen Musikinstrumenten führt vom Genre Klicks and Cuts zum Glitch. Die Bezeichnung kommt aus der Elektronik. Dort beschreibt Glitch Fehler in Schaltkreisen. Geräusche von zerkratzten CDs und hängen gebliebenen Schaltplatten, Nebengeräusche von elektronischen Geräten, Störgeräusche digitaler Apparaturen. Das Duo Funkstörung aus Rosenheim trägt das Wesen ihrer Musik schon im Namen. Die Störung bei der Übertragung wird zu funkigen Beats verarbeitet. Es gibt so etwas wie eine Renaissance akustischer Unschärfen bei experimentierfreudigen Musikern. Auch in ganz aktuellen Musikproduktionen renommierter Künstler sind sie hörbar. Die Fehler in der Musik, die Verspieler, die falschen Intonationen, die Störgeräusche. Sie werden zum Teil der Komposition, sie werden kunstvoll verarbeitet und nicht mehr ausschließlich als zu vermeidendes Übel angesehen.
Es gibt in der Musik Fehler von großer Schönheit.
Der DJ, Musiker und Schriftsteller Thomas Meinecke schätzt den Fehler in der Musik auf beiden Seiten. Als Hörer und Popkritiker, aber auch als Musiker in seinem legendären Bandkollektiv FSK.
Ich spiele ja in einer Band, in der alle außer mir, also noch vier weitere Mitglieder, richtig ihre Instrumente beherrschen und ich eigentlich nicht. Ich spiele deswegen verrückterweise die meisten Instrumente, weil ich eben keins so richtig kann und dann macht es auch Spaß. Ach, jetzt kaufe ich mir mal das noch. Mal sehen, was sich mit diesem Digital Percussion Set machen lässt oder Trompete oder eine Hawaii-Gitarre. Und ich kaufe mir immer wieder Instrumente, die ich sozusagen dann auf eine sehr autodidaktische, quasi fehlerhafte Weise erlerne. Also auch bei der Trompete greife ich teilweise Ventilkombinationen, die so nicht gemeint sind, weil ich mir das einfach selbst beigebracht habe und einfach übers Gehör rausfinde. Ich finde dann irgendwie interessant, wenn man so von seiner eigenen Limitiertheit weiß, wie geht man damit um? Bringt man sozusagen dem Publikum jetzt einfach den reinen Wahnsinn und das einfach dilettierende Delirieren? Oder findet man sich innerhalb dieser Beschränktheit irgendwie zurecht? Und das würde ich jetzt für mich jedenfalls beanspruchen. Macht da dann eigentlich möglichst wenige Fehler. Also ich habe eine kleine Rinne nur, in der ich mich bewege, aber in der will ich mich mit Anmut bewegen. Ich kann nun mal auf der Gitarre kein Barré greifen, also lasse ich dann mal F-Dur einfach aus und komme aber mit den anderen Akkorden trotzdem schön zu Rande. Ne? Ja, da bei den Velvet Underground-Aufnahmen eben unglaublich tolle Gitarrenfeedbacks, die aber nicht so im klassischen Sinne psychedelisch kontrolliert sind, sondern man hat wirklich das Gefühl, es geht eine Tretmine hoch. Und im Hintergrund spielen sie alle um die Wette. Es gibt ja diese langen Freakouts, ne? Sister Ray oder European Sun, wo dann plötzlich so eine Art Galopp loslegt, wo dann gar kein Rhythmus mehr richtig da ist. Alles spielt so wie um die Wette. Ich finde das bei denen von unglaublicher Schönheit. Es gibt auch Leute, die sagen, das kann man sich nur denken mit den jeweiligen Drogen, die dazu genommen wurden. Aber das finde ich eigentlich gar nicht so. Das wäre ja ein anderer Punkt zum Fehler, ne? Inwiefern man sich selbst sozusagen unter Einfluss stellt, um nicht mehr kontrolliert zu spielen. Ne? Alkohol, Drogen, Ekstase, das sind ja alles Mittel, um eigentlich auch den Fehler hervorzulocken oder das Unbewusste losspielen zu lassen. Ne? Bei The Velvet Underground ist es deswegen toll, weil eben diese ganzen Rockisten gesagt haben, ja, die können ja gar nicht richtig spielen, die haben das so belächelt. Und in Wirklichkeit ist es von einer großen Schönheit, finde ich, was sie da machen. Es gibt auch ein Stück von Charlie Parker, wo er während der Aufnahme, der war ja drogensüchtig und übermüdet und litt auch sehr an Lebensumständen sozusagen, unter Lebensumständen. Und es gibt ein Stück, mein Gott, welches ist es denn jetzt? Ich komme jetzt nicht auf den Titel, aber er ist eingeschlafen auf der Session. Loverman ist es genau, Loverman. Und er spielt eigentlich dann erst die zweite Zeile. Es fehlt einfach die erste Zeile, weil Charlie Parker eingeschlafen war oder weggedämmert war, carried away war. Und diese Aufnahme, wo er sozusagen die erste Zeile gar nicht spielt, sondern erst in der zweiten einsetzt, gilt als die schöne Aufnahme von Loverman. Thank you. das bei Hip-Hop oder so bei Produzenten sowas, was man Stolperfunk dann plötzlich nannte, ne? Dass dann der Beat plötzlich so stolperte. Das gab es selbst bei P. Diddy. Bad Boys for Life ist ein Beispiel für so einen Rhythmus, wo so ein Sample ist von so einer Gitarre. Das stolpert über so einen Beat ungerade, sodass man denkt, hey, das war sozusagen vielleicht in dem Moment, wo sie es gesampelt haben und im Studio verwenden wollten, gar nicht so gemeint, dass es auf eine gewisse Weise nicht funktioniert. Aber im Nicht-Funktionieren und wie sich das übereinander verschiebt, wird es unglaublich funky und du hast plötzlich mitten in der Hitparade einen Track, der stolpert, ne? Strauchelt sozusagen. Und dann andere schreiben dann, dann die Nächsten, die dann kommen, die sagen, wir machen das schon gleich als Stolper-Funk.
Das akustische Stolpern als Prinzip. Als bewusste Abweichung von festen musikalischen Strukturen und Genres. Es ist nicht verwunderlich, dass sich auf vielen Alben renommierter Musiker bei genauem Hinhören schieftönende Passagen entdecken lassen. Ganz gleich, ob beim legendären Ex-Beatle Paul McCartney oder bei der Avantgarde-Popband Radiohead. Manchmal sind es nur einzelne Töne, die sich nicht recht in die ansonsten so harmonisch komponierten Stücke einfügen. Verrauschte Aufnahmen, Störgeräusche, schräge Klangbilder, wie zum Beispiel das hier bei Paul McCartney. Come on. Nicht gehört? Hier kommt der Ausschnitt noch einmal. Ein falscher Akkord. Eine Dissonanz in dem sonst so harmonisch komponierten Popsong. Streng genommen ist das ein Fehler. Fine Line ist ein Song auf dem 2011 erschienenen Paul McCartney-Album Chaos and Creation in the Backyard. Produziert hat es Nigel Godrich, der auch bei fast allen Radiohead-Alben an den Reglern saß. In einem Interview mit dem amerikanischen Radiosender NPR hat er erzählt, wie sich McCartney in dieser Studioaufnahme bei diesem Klavierakkord vergriffen hat. Nigel Godrich hat den Ex-Beatle davon überzeugt, dass genau dieser fehlerhafte Take auf das Album muss. Gibt so ein falscher Akkord einem Musikstück nicht auch immer eine individuelle Note? Sind diese Fehler in der Musik nicht auch Stilmittel für eigenwillige Musikproduktionen? Erhebt sich mit dem Fehler nicht der Mensch durch die Umkehr der Perfektion über die von Algorithmen getaktete Computerwelt? Und verschmelzen die akustischen Unschärfen nicht die glatte Popmusik mit der rauen Avantgarde? In Zeiten digitaler Studioproduktionen scheint ein Fehler durchaus verwunderlich. Mit der Präzision des Computers lässt sich heute doch alles auf Perfektion trimmen. Mitte der 1990er Jahre wird etwa die Software Autotune zur Wunderwaffe der Tonhöhenkorrektur gegen unpräzise Sänger im Studio. Mittlerweile ist der Autotune-Effekt ein Klassiker der Studiospielereien. Schiefe Töne werden nicht nur nivelliert, sondern auch ins Künstliche überhöht. Bestes Beispiel: Cher mit ihrem Welthit Belief aus dem Jahr 1998. In professioneller Software zur Musikproduktion gibt es seit einigen Jahren den Effekt Humanizing. Dabei werden digital erzeugte, zu perfekte Rhythmen vermenschlicht und mit kleinen Abweichungen vom Takt, also streng genommen Fehlern, versehen. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts und der Universität Göttingen haben 2011 herausgefunden, dass die Hörer den Unterschied zwischen digital vermenschlichter und menschengemachter Musik sehr wohl unterscheiden können. Das Verblüffende dabei ist aber vielmehr, dass sie die menschliche Musik mit Fehlern präziser empfinden. Denn während die Software völlig zufällig Beats verschiebt, etablieren Menschen in einem Musikstück bereits zu Beginn ein bestimmtes Fehlermuster. Die Wissenschaftler nennen das langreichweitige Korrelationen. Der Mensch entwickelt anscheinend ein Gedächtnis für minimale Fehler und der unpräzise Rhythmus erscheint ihm natürlicher. Der Beat lässt sich am Computer wie im Baukastensystem verschieben und verrücken. Sozusagen Tonkorrektur wie ein Tetris-Spiel. Seit 2001 ist die Musiksoftware Melodyne der Münchner Firma Salamoni dabei fester Bestandteil des Equipments großer Produktionsstudios.
Wenn dieses Programm eingesetzt worden ist in der Musik, hört man das nachher nicht mehr. Oder jemand setzt es bewusst als Effekt ein, dass wirklich dann komische Verzierungen eingebaut wird, die ein Sänger so gar nicht singen kann.
Oder ein Sprecher gar nicht sprechen. Wie mit vielen Musikprogrammen lassen sich auch mit Melodyne Klänge bis zum Extrem ausreizen und Töne comichaft überhöhen. Von Mickey Mouse bis Belzebub. Doch das Programm kann noch weit mehr. Melodyne ist eine Software, die es erlaubt, auch einzelne Noten in polyphonen Musikstücken zu editieren. Jedes Zupfen an der Gitarre, jeder Anschlag am Klavier erscheint in der Musiksoftware für sich alleine visualisiert auf dem Computermonitor. Instrumente lösen sich von der Singstimme und das ganze Stück verwandelt sich zurück in eine Partitur separater Klangteile. So etwas galt bislang als unmöglich. Eine Musikaufnahme, einmal gemischt, war quasi versiegelt. Als erste deutsche Softwareschmiede hat Melodyne-Erfinder Peter Neubecker 2012 dafür einen Technical Grammy erhalten. I wear my garment, so it shows. Dickie Chappell, der Tontechniker von Peter Gabriel, bearbeitete mit Melodyne zum Beispiel Studioaufnahmen epochaler Orchesterwerke. In der Wohnung von Melodyne-Erfinder Peter Neubecker hängen selbstgebaute Saiteninstrumente an den Wänden. In den Regalen stehen buddhistische Klangschalen. An seinem Computermonitor demonstriert Neubecker das Wesen der Software. Die auf der Benutzeroberfläche visualisierten Töne eines beliebigen Popsongs versinnbildlichen den Namen. Melodyne. Eine Wortverschmelzung aus Melodie und dynamisch.
Man sieht hier dann, dass die einzelnen Noten analysiert worden sind. Man kann sich das wie so eine Art Spindeln vorstellen. Die Dicke dieser Spindel repräsentiert die Lautstärke an dem jeweiligen Zeitpunkt. Und diese feine Linie, diese Kurve, ist die Tonhöhe, die da drin steckt. Ich nehme jetzt mal so ein Stückchen hier raus. Und wenn ich jetzt ein paar Noten anfasse und woran das hinschieben, da hört man dann schon, dass praktisch das immer so bleibt, wie wenn es auch so gesungen hätte sein können, aber die Melodie verändert sich so, wo man die Noten einfach hinschiebt, um andere Melodien draus zu machen. Oder man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich will da eine zweite Stimme draus machen, dann würde ich das hier hin kopieren. Da kann ich das zum Beispiel hier mal runterschieben oder sowas.
Das Modellieren von Melodien. Mit Melodyne lassen sich musikalische Patzer passend machen. Die Melodie, Mathematik. Der Ton, Psychologie. Der Klang, Philosophie. Die Software ist ein technischer Eingriff in emotional aufgeladene Musik, ein Gestaltungswerkzeug, das die Musik nicht unbedingt menschlicher und den Menschen nur bedingt musikalischer macht.
Wenn ich mich versinge, merke ich das vielleicht, dass ich mich versungen habe und erschrecke. Und dadurch wird die Aufnahme schlecht. Ja? Oder jemand, der schlecht singt zum Beispiel, der kann auch nie zu einem guten Sänger gemacht werden durch die Software, weil er einfach den Ausdruck nicht hat.
Einmal hatte ich mich über Maria Callas mit einem Stimmphysiologen unterhalten, der sagte, die Stimme von Maria Callas hat eigentlich Fehler. Das muss man einfach feststellen, wie viele Sängerstimmen auch Fehler haben. Manche sind ein bisschen verhaucht zum Beispiel. Ich hatte jetzt gerade einen Countertenor besprochen, der in der Mittellage ganz, ganz, ganz bisschen verhaucht ist. Ja? Trotzdem kann das sehr schön wirken. Verwechselbar und glatt, das kann eigentlich jeder. Ne? Aber sowas ganz Spezifisches, das hängt sich oft an dem auf, was man landläufig vielleicht sogar Fehler nennen würde.
So I face the final curtain,
my friend.
Und was wäre die Crooner-Legende Frank Sinatra ohne sein von Whisky und Zigaretten rau gewordenes Stimmorgan? Hier singt ein Lebemann von den Höhen und Tiefen, von seinem authentischen Leben. Ein nahezu perfekter Gesang würde dem Inhalt nicht wirklich gerecht werden. Gerade das Fehlerhafte macht die Musik oft so lebensnah und hin und wieder unvergesslich komisch.
I do the chairs in your parlor, see you empty and bare. Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord.
Doch man muss manchmal schon ganz genau hinhören. Wenn man etwa in den ersten paar Takten des Welthits Roxanne von Police diesen beiläufigen Ton auf dem Klavier hören möchte. Ein Fehler während der Aufnahme. Als ob jemand im Studio im Vorbeigehen seine Finger nicht von den Tasten lassen konnte und mal kurz klimperte. Und dann auch noch dieses Lachen aus dem Off. Zwei Fehler in der Aufnahme, die in der Komposition dieses Pop-Hits aus dem Jahr 1978 sicher nicht vorgesehen waren. Nicht gehört? Sind solche akustischen Unschärfen wirklich wichtig für das Authentische, für den Ausdruck in der Musik? Ist es in der Musik vielleicht ähnlich wie im Visuellen, wo Grafiker durch leichte Abweichungen von der augenscheinlichen Ästhetik, durch den kleinen Makel, ihre Arbeit ansprechender gestalten? Führt das Fehlerhafte im Komponieren von Musik etwa auf eine neue Fährte? Ganz im Sinne von, wenn ich hinfalle, gehe ich anders weiter. James Murphy von der New Yorker Post-Punk-Band LCD Sound System führt den Reiz des Fehlers auf das Faszinierende einer nicht allzu perfekten Ästhetik zurück.
I found my home with it when I was in Japan. There's an aesthetic in Japan where everything's very ordered, but it has to be a little wrong.
Es gibt eine Ästhetik in Japan, wo alles sehr ordentlich ist, aber es muss einen Tick fehlerhaft sein, sonst mögen sie es nicht. Und deswegen lasse ich auch immer in meinen Liedern kleine Fehler. Ich spiele eine Schlagzeugspur ein und zerschneide sie dann nicht digital. Ich lasse sie einfach fehlerhaft, weil das dem Ganzen etwas Besonderes verleiht.
Auch für Markus Acher von der experimentellen Indie-Pop-Band The No Twist aus dem bayerischen Weilheim sind Fehler nicht nur ästhetischer Zugang zur Musik, sondern auch kreativer Impuls beim Musikproduzieren.
Eigentlich fast in jedem Stück sind Elemente, die aus Fehlern entstanden sind oder Geräuschen, die jetzt eigentlich nicht so geplant waren. Aus einer hängengebliebenen Platte oder aus einem Quietschen, wenn man irgendwie den Klinkenstecker irgendwo rauszieht, was wir dann wiederum halt verwendet haben, um was anderes wieder draus zu machen.
Ich bin aufgewachsen mit der Idee, alles was Geräusch ist, ist auch irgendwo Klang und Musik.
Für den Musiker, DJ und Produzenten Stefan Bethke aus Berlin, seit den späten 90er Jahren besser bekannt als Pole, macht das Störgeräusch die Musik erst interessant.
Bei meinen ersten drei Platten war es so, was ich ganz lustig fand, dass wenn immer ich live gespielt habe, beim Soundcheck für die Live-Konzerte, kamen dann oft die Soundengineere von den Clubs an und sagten, mach nochmal kurz aus, wir haben irgendwie einen Fehler in der Anlage, es knackt so. Die sind also nicht davon ausgegangen, dass ich das bin, der das da reinschickt. Dem musste ich dann immer erstmal sagen, nee, lass mal, das ist schon alles so, wie es sein soll. Du hast nur den Bass dazu noch nicht gehört. Ich höre mir jetzt gerade mal nur das Knacksen an. Die dachten dann, da ist irgendwie ein Kabel kaputt oder so.
Akustische Zufälle können wie bei Stefan Bethke alias Pole und Markus Acher von The No Twist zu willkommenen Überraschungen im Kompositionsprozess werden. in der Kultur des Do-it-yourself zwischen Home-Recording und Lo-Fi-Ästhetik, entstehen gerade durch Stör- und Nebengeräusche beim Aufnehmen schier unendliche Möglichkeiten für musikalische Experimente.
Bei uns ist es definitiv so, dass sogar sehr viele Sachen ganz bewusst aus Fehlern entstanden sind. Diese ganzen Knackser und Kratzer und Kreischer. Ich meine, Fehler klingt jetzt irgendwie im Grunde genommen dann auch wieder falsch, weil für uns es in dem Sinn keine Fehler erstmal gibt, weil wir halt im Studio immer so rumprobieren und dann ist im Grunde genommen ja alles willkommen, was da rauskommt und so. Also mit Fehler meine ich quasi, dass es was ist, was jetzt man erstmal nicht erwartet. Sagen wir mal lieber eine Überraschung oder ein nicht geplanter Sound oder so. Also man stöpselt halt eine Gitarre an irgendwie 5 Effektgeräte und dann kommt eben ein ganz komisches Feedback dabei raus, aus Versehen, wo man doch eigentlich aber eine Melodie spielen wollte und dann ist es halt ganz oft so, dass es halt ist, aufnehmen, aufnehmen und so, jetzt schnell, schnell auf Aufnahme drücken. Bei dem Stück Gloomy Planets, das habe ich zu Hause aufgenommen und da habe ich den Klick, den man eigentlich nie hören sollte, so laut auf dem Ohr, dass man den ziemlich laut eigentlich das gesamte Stück durchhört. Ich glaube, jeder normale Toningenieur würde wahrscheinlich ausflippen. Der Klick ist ja sowas, was man auf dem Ohr hat, damit man irgendwie zu Elektronik oder schon vorher aufgenommenen Spuren dazu spielen kann. Was man dann immer so als Hilfsmittel hat, auch den digitalen Klick des Computers und so, den haben wir, glaube ich, bei 2, 3 Stücken kommt der mal vor.
Musiker wie Stefan Bethke und Markus Acher schätzen akustische Zufälle, die sie inspirieren und kreativ machen und das gewisse Etwas in die Musik bringen. Das Spiel mit dem akustischen Zufall und mit dem Fehler in der Musik kann eine Möglichkeit sein, manchen digitalen und dadurch etwas kalten Musikproduktionen ein wenig analoge Wärme einzuhauchen, wie damals, zur Zeit der Tonbandaufnahme. Klingen sie nicht intim und herzerwärmend? Die alten, leicht verrauschten Jazzaufnahmen?
In den 50er Jahren habe ich gesehen, dass es wahnsinnig viele Artikel gibt, die sich fürchterlich aufregen über diese Perfektion der Aufnahmetechnik. Es gab da offenbar einen großen technologischen Sprung, sodass man das Gefühl hatte, aus dem Studio kommt wirklich nur Perfektes, gegen das, was live im Konzertsaal passiert, einfach nur verlieren kann. Da wurde viel von kalter Perfektion gesprochen, dann natürlich diese ganzen Zerrbilder von Virtuosität, ebenfalls kalt, veräußerlicht, nur an der Oberfläche vor sich gehend. Und diese Sachen sind immer noch sehr, sehr präsent. Also ich denke nicht, dass man heute eine CD auf den Markt lassen würde überhaupt. Zum Beispiel ein klassisches Streichquartett, wo es massive Verspieler gibt. Ja. Das ist ein großes Problem für die Leute, die ins Konzert gehen, weil sie dieselbe Qualität im Konzert erwarten wie auf ihrer Aufnahme zu Hause.
In der klassischen Musik gelten Fehler jedoch generell als Tabu. Perfektion und Virtuosität sind bei Studioproduktionen und in Konzertsälen das Maß der Dinge. Die Musikwissenschaftlerin Christiane Tewinkel bedauert das.
Es gibt so Künstler wie Anne-Sophie Mutter, die so wahnsinnig perfekt sind, einen so satten, glänzenden Ton haben, dass viele wieder sagen, das ist mir einfach zu doll. Ja, das ist ein solches Übermaß des Satten und Perfekten, das macht mich dann wieder fast niedergeschlagen. Da sind wahrscheinlich sehr subtile psychische Prozesse, die dann ablaufen. Aber das hat nicht immer etwas sehr Attraktives, wenn jemand etwas wirklich sehr, sehr gut kann. Ja. In der Klassik gibt es keine Aufnahmen mit Fehlern. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich habe neulich zum Beispiel für Studenten eine CD suchen wollen, wirklich eine schlechte Aufnahme. Die normalen Labels bringen so etwas nicht mehr heraus. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren mal im Auto einer Musikkritikerin mitgefahren bin und die spielte eine Geigen-CD vor und man hörte ganz winzig, wie die Geige kurz über die Saite glitt und der Ton nicht ansprach, sodass es ein bisschen kiekste. Und dann sagte die Dame, sehen Sie, da hört man. So etwas kann permanent und dauernd passieren, es ist überhaupt keine Schande, aber tatsächlich wird es eigentlich wirklich immer raussortiert heute. Es ist mir nicht mehr begegnet auf CD so etwas. Das ist unrealistisch, einfach unrealistisch. Aber der Klassikmarkt funktioniert offenbar so. Deswegen sind aber auch diese ganzen Sachen so lustig, wie zum Beispiel Orchester, die antreten zu spielen, obwohl sie es wirklich überhaupt nicht können. Es gibt solche richtig Orchesterformationen, die das auch zu ihrer Markenidentität machen. Genau wie diese Sängerin, die wir sicher alle kennen, Florence Foster Jenkins, die Königin der Nacht gesungen hat, obwohl sie es überhaupt nicht kann. Aber das ist dann schon wieder Kult. Ja. Sie jodelt so, ne? Und sie ist so reich, dass sie sich das kaufen kann, sozusagen Konzertsaal, Orchester und so weiter. Aber das hört sich eigentlich so abwechselnd zum Weglaufen und zum Lachen an, ja?
Was wäre das Vinyl ohne das Knistern? Das Radio ohne das Rauschen, der Konzertsaal ohne das Räuspern? Doch wie empfindet es der Hörer, wenn ein Ton aus der Reihe tanzt, wenn es an einer Stelle akustisch holpert? Und vor allem, was macht der Fehler mit dem, der tagtäglich übt und übt und übt, der ganz diszipliniert ein Musikinstrument lernt?
Es ist für das praktische Musizieren und das Konzertleben ganz schädlich, dass diese ganzen CDs auf dem Markt sind. Ja, und diese ganze Diskussion, die in den 60ern noch sehr präsent war, wie sehr hängen Laienmusizieren und Konzertwesen zusammen, die ist ja ein bisschen in den 80er, 90ern in den Hintergrund gerückt. Und jetzt erst versteht man wieder, wie eng das eigentlich zusammenhängt. Und da muss man eigentlich dieses Problem von Neuem ansprechen. Was macht man damit mit diesem Virtuositäts- und Perfektionsanspruch, der in der Klassik vorherrscht und diesem ganz normalen, sehr wichtigen täglichen Musizieren in Chören und zu Hause und in der Schule oder im Kindergarten. Es ist schädlich, was da eigentlich die Plattenindustrie oder das Konzertleben, was die da machen. Obwohl sie natürlich wiederum dahin gepusht werden durch das Publikum, das diese Erwartungen stellt.
Berühmte Komponisten haben schon ganz früh das Fehlerhafte in der klassischen Musik als humorvolles Stilmittel für sich entdeckt. 1787 komponierte Mozart einen musikalischen Spaß. Als Persiflage auf die dilettierende Konkurrenz, deren plumpe und fehlerhafte Satztechnik er gehörig durch den Kakao zog. Insbesondere den Part der beiden Hörner hat er mit praller Komik versehen. Sie müssen falsch transponieren, sich verspielen und schräge Dissonanzen hervorbringen. Was ist es also, das uns noch an der Schönheit des Fehlers in der Musik zweifeln lässt? Perfektionswahn? Selbstoptimierung? Versagensangst? Die Meinungen sind kontrovers. Manfred Eicher, der Musikproduzent und Betreiber des 1969 gegründeten Musiklabels ECM, tut sich schwer, im Fehler in der Musik auch eine Ästhetik zu erkennen. Die Produktionen auf ECM zeichnen sich durch eine besonders sorgfältige Aufnahmetechnik aus. Der Sound hat ein sehr klares und transparentes Klangbild, getreu dem Motto: The most beautiful sound next to silence.
Ich würde aus dem Fehler keine Ästhetik machen. Für mich gibt es eine Ästhetik des Leisen. Und es gibt auch eine Geste des Zuhörens oder des Musikhörens. Und auch das will gelernt sein. Man braucht Konzentration, Widmung, Empathie für das, was man hört und für die Musiker, mit denen, die man kennt und mit denen man gerade aufgenommen hat. Das halte ich für eine ganz wichtige Voraussetzung, dass überhaupt eine Ästhetik entsteht. Stellen Sie sich das mal beim Schreiben vor. Das hieße, dass wenn wir einen Text haben, der aus vielen falschen Anschlüssen, aus Tautologien, aus schlechten Adjektiven und so weiter besteht, dass das eine Ästhetik ist. Das kann ja durchaus sein, aber für mich nicht.
Ästhetik. von Altgriechisch Aisthesis, Wahrnehmung, Empfindung, war bis zum 19. Jahrhundert vor allem die Lehre von der wahrnehmbaren Schönheit, von den Gesetzmäßigkeiten und Harmonie in der Natur und Kunst. Doch Ästhetik bedeutet wörtlich Lehre von der Wahrnehmung. Ästhetisch ist demnach alles, was unsere Sinne bewegt, wenn wir es betrachten. Schönes, Hässliches, Angenehmes und Unangenehmes.
Es gibt störende Verspieler und einige, die man akzeptieren kann, will und muss vielleicht sogar, weil sie sonst den Kontext der musikalischen Ereignisse stören wird. Und das kann sein, dass das manchmal sogar auch einen ganz bestimmten musikalischen Duktus wieder neu hören und empfinden lässt. Ich habe kein Problem, wenn ich bei Liveaufnahmen Fehler höre. Solange es nicht gravierende Fehler sind, die ganze Modulation durcheinander bringen, dann ist das kein Problem. Aber das muss der Musiker auch entscheiden. Die Musiker sind da oft kritischer, die wollen nicht bei Fehlern ertappt werden. Andere sagen, das ist okay. Keith Jarrett ist ein Meister, der weiß, es geht um Takes, die man spielt. Es war so bei der Aufnahme von Belonging, die erste Aufnahme in Oslo. Für die Aufnahme hat Keith Jarrett alle Stücke geschrieben und vor allem auch Jan Gabareks Phrasierung und seine Tongebung und all diese Dinge vorher sehr genau studiert und hat Musiken geschrieben, die dem Jan auch liegen. Und diese Platte Belonging besteht aus ersten Takes. Auch wenn die anderen Musiker sagten, ich möchte gerne noch einen Take, ich habe da oder das nicht so getroffen. Dann gibt es wieder andere Musiker, die basteln sehr lange rum, die brauchen viele Takes und dann oft kommt man wieder auf den ersten oder zweiten zurück.
Der richtige Ton zur rechten Zeit, das ist ungefähr 10% der Miete und der Rest ist Gestaltung und dass man Phrasen bilden kann, dass man musikalisch denkt, dass man dramaturgische Bögen spannen kann. Und da ebenso gibt es natürlich Fehler, aber die fallen nicht so auf, die vermitteln sich dann eher auf einer unbewussteren Ebene.
Jacky Liebezeit, der Schlagzeuger der legendären Krautrock-Band Can, hat mit dem Motoric Beat ein ganz eigenes Schlagzeugspiel entwickelt. Geradlinig und hypnotisierend. Fehler gilt es für ihn zu vermeiden. Doch wenn er sich in einem seiner repetitiven Beats verhaspelt, schlägt er einfach eine neue Richtung ein und versucht so, vom Fehler abzulenken.
Schlimmste ist, aus dem Takt zu kommen, taktlos zu sein. Das passiert immer wieder, meistens fällt es nicht auf. Oder man kann das vertuschen auch oft. Man macht einen Fehler und dann wiederholt man den Fehler mehrmals, sodass es, dass man denkt, es ist absichtlich gewesen.
Es gibt keine Regel in der Musik, auch wenn die Herrschaften es versuchen einzubläuen. Genauso wenig wie ein Taktmaß oder sonst irgendwas. Es ist immer davon abhängig, wie man atmet.
Für Hans-Joachim Irmler, dem Keyboarder der Krautrock-Legende Faust, zählt ganz alleine die Improvisation, die Musik im Moment. Die Klänge fließen durch ihn als Musiker hindurch.
Man kann nicht sagen, jemand würde mir original jetzt Mozart dann so einen Flügel spielen können. Das ist Käse. Selbst Mozart wird es nicht mehr so hinkriegen, wie es mal gespielt hat. Es gibt auch keine Fehler in dem Sinne. Es gibt natürlich, muss ich schon sagen, so Missklänge, die ich selber erzeuge, die mir nicht gefallen in dem Augenblick. Aber es heißt nicht, dass es einem anderen nicht gerade das speziell gefällt.
Für den Musiker, Produzent und Labelbetreiber Stefan Bethke wird der Fehler in der Musik zum regelrechten ästhetischen Markenzeichen. Das Spiel mit dem Unkontrollierbaren definiert den charakteristischen Dub-Sound seines Musikprojekts Pole. Und alles hat angefangen mit einem defekten analogen Synthesizer-Filter. Ein kleines elektronisches Gerät, nur etwa halb so groß wie ein Laptop.
97 oder Ende 96 war es, habe ich Waldorf Vorpol-Filter geschenkt bekommen von Freunden, die bei mir übernachtet haben und sozusagen als Dankeschön mir diesen Filter gegeben haben irgendwie. Und der war runtergefallen und kaputt und Dem habe ich eigentlich erstmal gar keine große Beachtung geschenkt oder so. Ich habe mir eigentlich gedacht, irgendwie, okay, gut, komm, vergiss es irgendwie, bringst du irgendwann mal in Reparatur und dann wird das schon. Habe ihn aber trotzdem kurz mal an so ein Mischpult angeschlossen, um zu gucken, was er eigentlich noch macht und was er nicht mehr macht irgendwie so. Und der hat eigentlich nur geknackst. Wild. Und dann habe ich ihn da erstmal gelassen und geguckt und so weiter und dann nach einer gewissen Zeit fiel mir auf, dass da immer noch irgendwas auf dem Mischpult rumblinkt irgendwie und dann habe ich den angemacht und der knackste halt immer noch vor sich hin. Das war, glaube ich, ein halbes Jahr später, nachdem ich ihn bekommen habe. Und irgendwie fand ich das Knacksen aber zu der anderen Musik, die zufälligerweise über das Mischpult lief, relativ interessant und habe dann dem Fehler sozusagen mehr Augenschein gegeben als dem eigentlich programmierten Rhythmus.
Wie Stefan Bethke alias Pole findet jeder Laienmusiker, jeder Autodidakt, der sich von den mathematischen Strukturen der Notation abwendet, im potenziellen Fehler auch den Reiz des Zufalls. Das Prinzip der Aleatorik. Aleatorik, abgeleitet von lateinisch Würfel, ist der bewusste Umgang mit dem Unvorhersehbaren, den Überraschungen in der Komposition, wie in der Interpretation. Der Jazz und die improvisierte Musik leben davon.
Es ist ein Irrtum, wenn man meint, die Jazzer sind freier, weil sie können falsch spielen und entweder das merkt keiner oder das gehört dazu. In der Regel sind Jazzmusiker genauso perfektionistisch. Sie haben genauso hohe Ansprüche und sie haben genauso ein Klangbild und meinen, dass ihr Spiel entweder zu diesem Klangbild gepasst hat oder nicht. Der Unterschied ist natürlich, dass in der Jazzmusik, wenn ich einen anderen Ton spiele, als ich vielleicht ursprünglich geplant habe, kann ich den anders auflösen und daraus kann was ganz Geniales entstehen. Wenn ein klassischer Musiker einen vermeintlich falschen Ton spielt und den umspielt, dann könnte ja jemand kommen und sagen, aber das ist jetzt nicht stilecht, das hat Liszt nicht so geschrieben.
Unstimmigkeiten und Interpretationsfehler sind zur richtigen Zeit und an der richtigen Stelle klang- und stilbildend und werden zur musikalischen Eigenart, zur individuellen Note des Künstlers. Musiker bewegen sich jedoch in der Praxis auf dem schmalen Grat zwischen Streben nach Perfektion und Vermeiden des Scheiterns. Für Adina Mornell, Professorin für Instrumental- und Gesangspädagogik, entsteht dazwischen jedoch ein Raum für das Lernen. Wenn es so etwas wie musikalische Ethik gibt, dann ist die Frage nach Gut und Böse immer auch eine pädagogische Frage. Doch gibt es überhaupt richtig und falsch in der Musik?
Die sogenannte richtige Interpretation ist eigentlich eine Fiktion. Denn erstens lebt keiner heute, der gelebt hat zu Zeiten von Bach, Beethoven und Brahms. Und zweitens hat sogar Brahms selber gesagt, es gäbe keine richtige Interpretation, denn er selbst würde jedes Mal seine Werke anders spielen. Sonst ist es kein lebendiges Werk. Aber es gibt schon so eine Art Fehlerpolizei, gerade weil Noten vergeben müssen an Musikhochschulen für gute und weniger gute Darstellungen. Und das ist jetzt das Problem des Studenten, diese Gratwanderung zwischen ich will das so gut spielen, dass es auch zu einer guten Note führt. Ich will das so spielen, wie der Komponist das gemeint hat, wie mein Hauptfachlehrer mir das beibringt, dass der Komponist das gemeint hat. Aber ich möchte auch was Neues entdecken in der Musik. Denn wenn ich nichts Neues entdecke, dann brauche ich das Werk gar nicht zu spielen. Denn es gibt dann tausend andere, die das auch so perfekt spielen können.
Wirst du wieder geweckt, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Nun ist jeder Musiker doch immer auch Hörer und Fan. Er kennt beide Seiten, die auf der Bühne und die im Publikum. Warum erleben also Musiker den Umgang mit Fehlern vielfach angstbesetzt und möchten Fehler auf Teufel komm raus vermeiden? Der exzellenten Leistung wegen? Wie soll aus einem Perfektionswahn eine positive Fehlerkultur entstehen?
Ich würde eher sagen, dass die Entwicklung dahin geht, dass Musiker, wenn sie anfangen an der Hochschule, viel besser spielen können als ihre Kollegen vor 10 oder 20 Jahren. Das heißt, die Trainingsstrategien haben sich verbessert. Der Umgang mit dem Lernen, mit dem Üben wird immer weiter optimiert. Wir lernen sehr viel aus der Sportpsychologie. Das heißt, Musiker üben heutzutage besser, effizienter, zum Teil auch länger. Und dann sind sie, wenn sie ins Tonstudio gehen, sehr gut vorbereitet auf die Aufnahme. Dann ist es letztendlich nur die Frage, ob sie sich selbst persönlichen Freiheit geben, so zu spielen, wie sie spielen möchten. Und diesen Anspruch, jeder Ton muss perfekt sein, erstmal ausblenden und nur musizieren.
I need a fix, 'cause I'm going down, back to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jump.
Oh shit. Einfach musizieren. Wrong chord. Keine Angst vor Fehlern haben. Die musikalischen Unschärfen lieben lernen.
I need a fix, 'cause I'm going down.
Die Abweichung von der Norm schafft den kreativen Freiraum. Lernen beinhaltet nun mal Scheitern. Für den Autor, DJ und Musiker Thomas Meinecke wirft der Fehler in der Musik Fragen auf.
Man denkt oft so, Mensch, können die überhaupt oder wollen die nicht oder wollen sie vielleicht und dürfen nicht? Und in dieser Diskrepanz ist es interessant, sich, finde ich, zu überlegen, was die jeweiligen Musiker so drauf haben, ob sie sozusagen absichtlich falsch spielen oder versehentlich falsch oder so langweilig richtig, gibt es ja leider auch ganz viel im Jazz, dass man eine große Sehnsucht kriegt, dass endlich mal ein Fehler auftritt.
Das Brechen mit Konventionen führt auf neue Wege. Fällt ein Ton aus dem Kontext, entsteht ein anderer Bedeutungszusammenhang. Das mag mal verstörend sein, mal entrückend und mal richtig bezaubernd. Immer aber ist es eine Entdeckungsreise für den Musiker und für den Hörer. Das macht die Musik spannend, unterhaltsam, ja außergewöhnlich. Doch jeder muss wohl für sich das richtige Maß an menschlichem Makel in der Musik finden.
Ich glaube, dass nur ganz bestimmte Fehler gut sind, sozusagen. Ich glaube einfach, dass der richtige Dilettant, der einfach gar nichts kann, wird nicht seine Hörer finden. Ich glaube schon, dass der Fehler nur dann charmant ist, wenn er nonchalant ist, wenn er sozusagen mit Lässigkeit und mit Stilbewusstsein praktisch platziert ist. Das glaube ich schon. Ich glaube an Fehler als Akzent.
Der Fehler als Akzent. Als stilbewusstes Element. Doch erst in der Überwindung des ständigen Strebens nach Perfektion und Effizienz in Zeiten des Selbstoptimierungswahns kann so etwas wie eine positive Fehlerkultur entstehen. Lernen wir sie also lieben. Die Schönheit des Scheiterns. Die akustische Unschärfe.
Sie hörten Oder an den Fehler über den Reiz musikalischer Unschärfen. Ein Feature von Andi Hörmann. Es sprachen Katharin Janke und Christa Wittelsbürger. Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2015.
Musik hat immer Recht und ich kann versagen. Musik hat immer Recht und ich kann versagen. Musik hat immer Recht und ich kann versagen.